Und damit herzlich willkommen zur 40. Ausgabe von Based und wie immer, moin Dominik.
Hi Benny, schön, dass wir wieder zusammenkommen konnten. Heute ausnahmsweise am Samstag, weil morgen ist Ostern. Und wir begrüßen einen ganz tollen Gast wieder bei uns. Bei uns ist heute Franziska Zimmerer von der Welt. Dort ist sie Ressortleiterin Community und Social. Hi.
Hi.
Ja, heute soll es vor allem um das Thema Feminismus gehen. Du hast einen guten Meinungsbeitrag zum feministischen Kampftag geschrieben. Und genau, das wollen wir einfach mal zum Anlass nehmen, um generell über das Thema Feminismus vielleicht auch aus deiner Perspektive zu reden. Und gehen wir vielleicht direkt in deinen Kommentar rein. Du schreibst nämlich zum Weltfrauentag: Es gibt in Demokratie zwar keinen Bekenntniszwang, das hast du so ein bisschen geschlussfolgert nach deinem Kommentar. Du fühlst du dich aber dennoch in eine Rolle vielleicht auch als Frau gedrückt, nur eben von genau denen, die sich vermeintlich für das Aufbrechen von Geschlechterrollen einsetzen?
Also ich wollte ja nie über Feminismus schreiben, weil ich das so maximal wenig herausfordernd finde, sich selbst als Ursprung für irgendwas zu sehen und so seine eigene Betroffenheit dann zu so einem großen gesellschaftlichen Problem zu stilisieren. Und irgendwie bin ich da doch reingeraten. Mhm. Und ja, jetzt schreibe ich ab und an drüber. Das ging eigentlich ehrlicherweise letztes Jahr los. Da war ich so genervt von diesen ganzen pinken Mittagessen und T-Shirts und Frauenabendveranstaltungen, die sich irgendwie dann nicht mehr so aggressiv, muss man sagen, wie noch so vor 5 bis 10 Jahren mit Feminismus beschäftigt haben, aber auf so eine ganz gruselige kommerzielle Art, was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil Kommerz ist super und Marktwirtschaft ist das einzig Wahre, aber das eben so verdruckst ist. Und mich hat diese Verdruckstheit wahnsinnig gestört, weil sie so scheinheilig wirkte. Also man tat da irgendwie so einen guten Zweck auf und letztlich ging es dann doch ums eigene Vorankommen. Und ich finde, man kann ja einfach, wenn man emanzipiert ist, sagen, ich will vorankommen. Also das ist doch das Coolste, und was man sagen kann. Und auch das Gleichberechtigste, was man tun kann und demnach auch das Feministischste, weil es um einen selbst geht. Und damit habe ich dann irgendwie angefangen, mich drüber lustig zu machen. Und jetzt zum Frauentag bot sich doch die Gelegenheit wieder, weil das ist ja so ein Tag, der auf Social Media wirklich rauf und runter läuft. Und die Woche davor ist ja Female Empowerment Month im März oder so. Und da geht's ja richtig los. Und dann kommt alles am 8. März zusammen. Und da habe ich dann mich so gefragt, das kann man ja alles machen. Man kann sich ja mit seinen komischen pinken Anzügen überall hinstellen und man kann da alles Mögliche erzählen. Aber also wenn man den ganzen Tag schon von sich erzählt, und ich finde diesen Tag auch irgendwie einigermaßen blöd, aber dann kann man sich doch vielleicht mal an dem Tag fragen, wenn man sich eben schon damit beschäftigt, gibt es nicht Frauen, die wirklich irgendwie Beachtung brauchen und die gerade nicht irgendwie pink im Internet rumtouren? Und das schrieb ich da wohl.
Und wie sehr geht es da um Klischees? Also wie klischeebehaftet ist der heutige Feminismus, wenn du halt viel von pink und so weiter sprichst? Eigentlich sind das doch genau die Stereotypen, die aufgebrochen werden sollten, oder nicht?
Absolut. Also ich finde ganz interessant, wenn man sich anguckt, wenn man in diese alternative Buchhandlung in Berlin-Mitte, Ocelot geht, aber auch wenn man in jegliche andere, ehrlicherweise, große Buchhandlung in Deutschland geht und sich dann in die Abteilung Frauen oder Feminismus verirrt, dann ist jedes Buch oder fast jedes Buch rosa-rot oder blassrosa. Und da frage ich mich immer, kann man schon machen, wenn man die Farben schön findet. Warum finden alle Frauen diese Farben schön? Vor allem warum finden alle Frauen, die mit einer sehr ähnlichen Meinung Bücher veröffentlichen, alle pink schön? Also ich finde, das ist das Absurdeste, was es gibt. Und ich glaube, es geht ganz, ganz viel tatsächlich um Stereotype, es geht ja eigentlich viel mehr um so ein Kollektiv. Da haben ja irgendwie viele die eine sehr ähnliche Meinung, es wird sich untereinander bestärkt. Wenn man dann mal was dagegen sagt, kriegt man ordentlich auf den Deckel, am meisten übrigens von Frauen. Im letzten Jahr habe ich unfassbar nach diesem Kommentar auf den Deckel bekommen, vor allem von diesen ganzen LinkedIn-Feministinnen, die da sich alle immer supporten und Girls support Girls. Und das war so, also der schönste Beleg, den ich jemals hatte, glaube ich, für einen Text, obwohl man ja mal Fehler bei sich sucht. Aber ich finde, es geht wahnsinnig viel um Stereotype und es ist auch so unterkomplex, weil man wirklich merkt, für wie blöd Frauen eigentlich gehalten werden.
Da wollte ich gerade sogar sowieso reingehen, weil mich würde interessieren, wie du die Resonanz generell auf deine Kommentare zum Beispiel auch wahrnimmst. Weil wenn man jetzt auf die veröffentlichte Meinung schaut, auf das, was eben zum Beispiel auch von Konzernen zum Beispiel an diesem Tag kommt oder von anderen Zeitungen in Interviews und sonst was präsentiert wird, das scheint, da scheint deine Meinung in gewisser Weise eine Minderheitenmeinung zu sein. Wahrscheinlich ist es das in der öffentlichen Meinung nicht, aber das fällt eben auf. Und da würde es mich interessieren, wie du die Resonanz sonst so wahrgenommen hast, vielleicht auch genau auf diesen Tag.
Also ich glaube, die meisten Leute sind einfach faul. Unternehmen sind faul und auch irgendwie risikoavers. Medien sind es in gewisser Weise auch. Und dann geht's, glaube ich, häufig einfach darum, irgendwas zu machen, wo man irgendwie große Zustimmung bekommt, ohne irgendwie anecken zu wollen. Das kann man ja auch irgendwie verstehen. Und dann macht man das eben mit. Die Resonanz, die ich bekomme, ist immer ganz unterschiedlich, weil wir haben einen wahnsinnig großen Teil auf Welt.de. Da können Abonnenten abonnieren und die, das ist jetzt nicht so eine wahnsinnig große Überraschung, finden das auch alles albern oder größtenteils. Das ist aber meine eigene Bubble, muss man sagen. Und wenn man dann rausgeht, deswegen tummel ich mich ja so gerne auf LinkedIn, weil da ist ja wirklich keinem irgendwas zu blöd. Und ich finde das super, sich anzugucken, wie Wohlstandsverwahrlosung vonstatten geht, wenn sie den Kapitalismus entdeckt hat. Da gibt es so viel Hass, das ist unfassbar. Und vor allem das Interessante ist ja immer, dass da die Leute unter Klarnamen sind und noch mit Bild und Arbeitgeber. Mhm. Und wie viel Hass einem da entgegenschlägt. Aber von allen, ne? Von Frauen wie Männern. Ich trage eine Brille, sieht man, die brauche ich auch. Und wie häufig da schon erzählt wurde, dass man durch die Fensterglasbrille in mein Gehirn gucken könne. Wirklich unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie häufig Menschen auf diese Analogie kommen. Aber ja, die Resonanz ist so und so. Ich merke aber auch, dass es wirklich einige Frauen gibt, die einem schreiben und sagen, ja, stimmt, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es so eine große feministische Bewegung gab, die ja eigentlich eher so eine Bürgerbewegung war und eben nicht von oben herab, sondern aus dem Volk kam. Und die dafür gesorgt hat, dass ich tatsächlich irgendwie, das ist ja eine Errungenschaft, da kann man ja, also den Feminismus braucht man jetzt nicht blöd finden zwangsläufig, das ist ja gut für freie Gesellschaften, dass die Geschlechter gleichberechtigt sind und dass Frauen Bankkonten eröffnen können und wählen dürfen und eigentlich grundsätzlich individuelle Entscheidungen treffen dürfen. Und deswegen finde ich diese Kollektivierung so schädlich und bescheuert, aber sie ist halt gemütlich. Und ich glaube, die man damit angreift, die scheint es ja irgendwie zu treffen. Ne? Mhm. Und dann schlagen sie ein bisschen ungekonnt um sich.
Ja, Stichwort Female Empowerment, das hast du eben schon ganz kurz genannt und das bezeichnest du in deinen Texten als übergriffig. Erklär doch vielleicht mal kurz, was Female Empowerment überhaupt sein soll und wieso das übergriffig ist.
Also ich finde Female Empowerment an sich, wenn man sich das einfach übersetzt, also dass man ermutigt wird, seinen eigenen Weg zu gehen, daran ist ja gar nichts übergriffig. Das ist ja, es geht ja darum, Verantwortung zu übernehmen, nach meinem Empfinden, Entscheidungen selbstständig zu treffen. Aber dieses Female Empowerment ist ja so ein bisschen zu so einem Kampfwort von Diversity-Experten und People and Culture-Abteilung geworden, bei dem es dann darum geht, Frauen besonders zu fördern. Und da habe ich schon wieder ein ganz großes Störgefühl, weil eigentlich finde ich, dass alle Menschen gefördert werden sollten. Und es gibt unsichere Männer, es gibt unsichere Frauen. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, sich anzugucken als Vorgesetzter oder als Vorgesetzte, das ist jetzt eine Frau und die muss ich besonders behandeln. Das finde ich wahnsinnig absurd aus meiner Vorstellung heraus. Sondern es geht ja eher darum zu gucken, wer hat wo welche Stärken und wer hat wo welche Schwächen. Und deswegen wird häufig, habe ich das Gefühl, eben von großen Unternehmen dieser Begriff dazu verwendet, irgendwelche Events zu starten, Aktionen, was auch immer. Vielleicht sogar mit einem guten Ansinnen, keine Ahnung. Aber es werden eben alle Frauen, egal was sie machen wollen, in so eine Gruppe geschoben und ihnen auch irgendwie ja so ein Problem Problem angeheftet, dass sie jetzt auch mal ein bisschen empowered werden müssen, weil die trauen sich ja alleine eh nicht und so. Und das finde ich wahnsinnig beengend, ehrlicherweise, weil was habe ich gemeinsam mit jemandem, der eine komplett andere Biografie hat, einen komplett anderen Job und wir sind ausnahmsweise im gleichen Unternehmen? Also das kann ja nicht funktionieren.
Ja. Wenn ich jetzt mit Gleichaltrigen über genau das sprechen würde, also über das, darüber, dass Feminismus in gewisser Weise zu einem Marketinginstrument verkommen ist, um jetzt mal diesen Begriff zu nennen, das erwähnst du ja auch in einigen deiner Kolumnen, da haben mir viele entgegnet, ja, aber es ist doch grundsätzlich überhaupt besser, als überhaupt gar keinen Feminismus zu repräsentieren. Und was würdest du dem entgegnen? Weil das habe ich echt schon oft gehört, dieses Argument, dass man lieber diesen Möchtegern-Feminismus, die vielleicht Unternehmen aus, naja, Marketinggründen nutzen, lieber den haben als gar keinen Aktivismus in Anführungszeichen.
Ich hab gar nichts, also ich habe ja, glaube ich, mal geschrieben, das fand ich doch einigermaßen lustig, dass es so ein Beauty-Unternehmen gibt, Merz, glaube ich, heißt es, und die werben mit Female Empowerment und so, und eigentlich geht's um Hyaluron und Botox und bla bla bla. und ich finde, das ist ja eigentlich kein bisschen verwerflich, weil man muss ja schon sagen, der Recht, mit dem eigenen Körper so umzugehen, wie man möchte, ist eine absolut feministische Errungenschaft. Und man kann sich so viel in sein Gesicht und in seinen Körper spritzen, wie man will. Männer wie Frauen, finde ich. Und ich finde, daraus jetzt Pionierinnen zu machen, so hießen diese Testimonials damals, finde ich schwierig, weil die Errungenschaft war ja 40, 50 Jahre vorher da. Also jetzt sich dahin zu stellen, finde ich irgendwie Quatsch. Und ich teile auch nicht diese Argumentation und sage, na ja, aber das geht ja dann um heteronormative Schönheitsstandards und dazu gehört eine faltenfreie Frau. Und das finde ich alles Bullshit. Das soll jeder machen, wie er will. Ich finde eher, dass es diese Verklemmtheit ist, die mich so stört. Weil am Schluss geht's eben darum, dass es ein Unternehmen ist und es möchte Geld verdienen und das ist alles völlig fein. Und wenn es ein bisschen dazu gehört zu sagen, wir wollen, dass sich Frauen gut dabei fühlen, dann kann das auch stimmen, so. Aber es ist ja trotzdem lächerlich zu behaupten, dass man damit jetzt irgendwie die Welt verändern würde. Und ich habe immer das Gefühl, dass es bei diesen Werbebotschaften doch schon auch so um, was ich eingangs schon sagte, so auch um individuelle Profitmaximierung geht, was nicht so negativ konnotiert ist, sondern absolut positiv konnotiert. Aber es traut sich irgendwie keiner zu sagen. Und das ist doch das, was eigentlich feministisch wäre, zu sagen, ich will vorankommen, ich will Geld verdienen, das ist eine wahnsinnig große Chance für mich, erfolgreich zu sein. Das finde ich, diese Verdruckstheit dahinter und dieses Verstecken hinter irgendeiner politischen Botschaft, finde ich absurd.
Was man ja auch oft mitbekommt, so Begriffe, so Buzzwords, die immer fallen auch in Werbung, sowas wie Powerfrauen und solche Begriffe, ich glaube, darüber hast du ja auch schon mal geschrieben. Das verklärt in meinen Augen in gewisser Weise ja vielleicht auch oft den Begriff des Feminismus, oder? Also hast du vielleicht das Gefühl, dass der Feminismus, den wir heute haben, auch durch genau diese Begriffe, die vielleicht dann auch wieder von Werbung und so weiter gepusht wurden, dass das auch dazu beigetragen hat, dass der Feminismus so ein bisschen heute verklärt wirkt?
Ja, ich finde, es gibt gar nicht mehr den Feminismus, habe ich das Gefühl. Weil es gibt eben diesen sehr, ich habe so das Gefühl, es gibt diese sehr pinke, laute Female Empowerment Feminismus Strömung, die ist wahnsinnig laut, entspricht aber gar nicht dem, was die meisten Frauen tagtäglich erleben oder wie sie sich sehen. Dann gibt es natürlich diese Strömung, die es seit den 90ern gibt, von der unsäglichen Judith Butler, die in dem Ganzen alles nur noch Konstrukte sieht und am besten gar keine Geschlechter. Und das ist ja, was zu den absurdesten und widerlichsten und menschenverachtendsten und frauenverachtendsten Äußerungen kürzlich in Bezug auf die israelischen Vergewaltigungsopfer am 7. Oktober geführt hat. Und deswegen, glaube ich, kann man gar nicht von der Art Feminismus sprechen. Ich mache mich deshalb über das lustig, worüber ich mich lustig mache, ehrlicherweise, weil es eben so laut ist. Und ich finde irgendwie, jeder soll das für sich selbst auslegen. Aber ich finde, die Leute, die wahnsinnig laut sind, Plattformen haben und auch diese Sichtbarkeit, die sie sich immer wünschen und behaupten, zu wenig zu haben, die kann man doch schön kritisieren, weil ich ganz gerne nach oben schieße.
Ja, würdest du sagen, dass der Feminismus dem Konformismus vielleicht verfallen ist? Also Queer-Feministen würden sich wohl kaum für die Rechte von Alice Schwarzer oder anderen sogenannten TERFs einsetzen oder geschweige denn, du hast es eben selbst gesagt, den Frauen in Israel.
Ja, ich finde tatsächlich, dass das wahnsinnig akademisch inzwischen geworden ist und ebenso von oben herab stattfindet, häufig, und recht wenig tatsächlich mit der Freiheit der Frau zu tun hat, weil das Ansinnen ist ja ehrlich gesagt, dass es, dass jede Frau sich so entfalten kann, wie sie möchte, selbst entscheiden kann über sich selbst. Und eigentlich ist ja Feminismus ein Bekenntnis zum Individualismus, würde ich sagen. Und deswegen, ich habe das Gefühl, der akademische Feminismus, der derzeit gelehrt wird und den du da auch umrissen hast, ist ja eigentlich absolut kollektivistisch. Also da darf, da sind abweichende Meinungen nicht erlaubt, da geht es ja gar nicht so sehr darum, sich frei entfalten zu dürfen, sondern eben in eine Schablone zu passen. Und das finde ich wahnsinnig befremdlich, ehrlicherweise.
Und damit wird euch auch die heutige Episode von Based natürlich präsentiert von Ralf Ruthartz, das laute Schweigen des Max Grund. Ja, und wir haben mit Ruthartz gesprochen und ihn gefragt, wieso hattest du eigentlich kein Sachbuch, sondern einen Roman geschrieben?
Ja, und seine Antwort war klar, es geht ihm nicht darum, eine bestimmte Sache oder Meinung durchzusetzen. Ganz im Gegenteil, er meint, dass man bei vielen Fragen einen Schritt zurücktreten sollte und nochmals Zeit für einen konstruktiven Diskurs braucht.
Genau, und mit seinem aktuellen Roman, Das laute Schweigen des Max Grund, ja, leistet er eben seinen eigenen Beitrag dazu und die aktuelle politische Situation in Deutschland scheint ihm dabei sogar recht zu geben, denn viele in Politik und Medien scheinen sich verrannt zu haben.
Genau, zum Beispiel eben die Energiewende, was er als Beispiel nennt, und es wird uns als Gesellschaft am Ende gar nichts anderes übrig bleiben, als Fehlentscheidungen am Ende auch zu korrigieren.
Genau, und den Roman zu lesen alleine ist schon eine Art aktiver Einmischung in den Diskurs und deswegen können wir euch den nur ans Herz legen. Den gibt's überall, ihr könnt den finden bei Thalia, auf Amazon, ihr könnt ihn sogar als Hörbuch hören, auf Audible oder kostenlos direkt hier auf Spotify.
Und jetzt erstmal viel Spaß beim Rest der Folge Based mit Franziska Zimmerer.
Ja, was hältst du von der Forderung von Feministen, ja vor allem aber eben auch aus LGBTQ-Kreisen, dann das Ganze in feministischer Kampftag umzubenennen, also den Frauentag? Die Begründung ist ja dann, dass der Tag auch allen queeren Randgruppen gelten soll, also eben nicht nur den biologischen Frauen.
Ich muss ganz kurz machen, mir könnte es egaler nicht sein, weil ich den Tag ohnehin schon Also ich meine, ich wohne in Berlin und ich finde es super, einen Feiertag zu haben. Ich komme eigentlich aus Bayern und wir sind, glaube ich, 5 Feiertage hinterher und waren es mal 6. Deswegen, das ist für mich fein. Mhm. Aber die könnten auch im Mai sein, wo das Wetter besser ist.
Aber dieser Begriff feministischer Kampftag ist ja in der Hinsicht trotzdem interessant, weil in gewisser Weise das Wort Frau rausfällt. Das stört ja viele in der aktuellen Debatte. Und okay, da sind wir natürlich gerade besonders von betroffen im akademischen Umfeld, weil genau das eben gepredigt wird. Eine Freundin sagte zum Beispiel kürzlich in einer Diskussion zu mir, dass wer von Frauentag redet, sich schon generell entlarvt. Und da war ich erstmal ein bisschen schockiert. Aber warum wird heute denn so ein großer Bogen auch um den Begriff der Frau gemacht? Also ist es denn eher oft die Rede von Flinter zum Beispiel im akademischen Umfeld, da reden immer ganz viele drüber, wo dann Frauen mit Lesben und Intersexuellen und sonst was in einen Topf geworfen werden. Warum ist das nötig?
Naja, es gibt ja auch den Begriff Minta, muss man sagen.
Gibt es den tatsächlich?
Der wird tatsächlich nie verwendet. Ja. Das heißt, das Problem, Frau scheint ja schon irgendwie so irgendein Problem an sich zu sein. Was ich jetzt interessant finde, ist ja, dass man diesen Begriff Frau ja trotzdem nicht abschaffen kann, rein praktisch. weil es eben für ganz viele Transsexuelle und Transmenschen ja wirklich ein Bedürfnis ist, ihr altes Geschlecht hinter sich zu lassen und eine Frau zu werden. Und denen würde man das ja dann absprechen. Und das wäre ja also tatsächlich schlimm, muss man sagen. Und deswegen muss man ja weiterhin auf den Begriff Frau irgendwie weiterbauen. Nichtsdestotrotz, ich kann mich in die Köpfe nicht reinsetzen. Ich finde es vollkommen absurd und es geht ja auch an allem vorbei. Also es geht ja, ja, ich ja. Mhm.
Gerne schreibst du auch über den Gender Pay Gap und der mutiert ja häufig auch zur Glaubensdebatte. Glaubst du an den Gender Pay Gap?
An welchen? An den bereinigten oder nicht bereinigten, ist die Frage. Naja, ich finde, das ist wieder diese klassische Problematik von Politikern, die irgendwie das Internet nicht verstanden haben, dann engagierte, jüngere Mitarbeiter haben, die sich um ihre Auftritte in den sozialen Netzwerken kümmern müssen und dann gucken sich mal im Kalender, weil wie viele Politiker haben schon sinnvoll, das tagtäglich zu berichten und dann fallen einem da so Tage ein und dann gibt's den Gender Pay Gap Day und dann kann man ein Plakat basteln und das hochhalten und irgendwie halbwegs betroffen gucken, so wie vorm Frauentag geschehen und dann kann man so tun, als fände man das alles wahnsinnig schlimm, dass Frauen so viel schlechter bezahlt werden als Männer. Und wenn sie tatsächlich schlechter für dieselbe Arbeit bezahlt werden, ist es natürlich nicht okay oder grotesk und widerstrebt allem. Aber wenn man eben komplett vergisst, wie die Berufe verteilt sind und welche Berufe, welchen Berufen Frauen tendenziell eher nachgehen und welchen Männer, vor allem in den Industriegesellschaften, und wie viel es Teilzeit und Vollzeit gibt, selbst gewählt oder nicht selbst gewählt, daraus dann eine Ungleichbehandlung zu machen, also das ist ja wahnsinnig grotesk und bescheuert und vor allem finde ich, verkauft es auch jeden, der das liest, irgendwie für blöd, als wäre man nicht in der Lage zu erkennen, dass Frauen tendenziell irgendwie eher schlechter bezahlte Berufe, die mit Menschen zu tun haben oder im kulturellen Umfeld sind oder auch im sozialen Bereich sind, übernehmen und Männer eben tendenziell eher Naturwissenschaften studieren und auch Jobs nachgehen, die besser bezahlt sind. Also ich finde sogar eigentlich interessant, wenn man sich anguckt, wie in autoritären Regimen, wie da die Studienverteilung ist, wenn Frauen studieren dürfen. Dort studieren dann häufig nämlich Frauen Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften. Und es scheint so, wenn man die freie Wahl hat, ich kann es nicht festmachen, aber dass es sich doch dann umkehrt, weil in Industrieländern, in den skandinavischen Ländern ist es ja dann umgekehrt. Da tendieren dann Frauen doch wieder zu ganz anderen, weniger harten Studiengängen, so möchte ich es nicht nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ja, das dann komplett wegzulassen, ich glaube, im Handelsblatt stand vorletztes Jahr zum Weltfrauentag, naja, diese, oder zum Gender Pay Gap Day, naja, diese Statistik, also sinngemäß, verklärt komplett den Umstand, dass Frauen eher Schmuckdesignerin werden wollen. Das finde ich jetzt zu hart, aber der Kern ist ja schon da, wenn die freie Jobwahl besteht und der Job ein anderer ist als der Männer, dann ist die Statistik halt Quatsch.
Das, was da aber dann häufig als Kritik kommt, ist, dass, jetzt nehmen wir mal das Schmuckdesigner-Beispiel, dass das gerade auch unter anderem durch den Kapitalismus erst so gewachsen ist, dass der Kapitalismus, der ganz böse, eben diese patriarchalen Strukturen gefestigt haben soll. Zum Beispiel Friedrich Ebert Stiftung schreibt, der Kapitalismus hat sich jedoch von Beginn an patriarchalen Strukturen angeeignet und baut auf diesen auf. So, und da hat diese Gedanken noch gefestigt. Also die Frage ist, kann Leistungsgedanke denn deiner Meinung nach überhaupt feministisch sein oder ist diese unbezahlte sogenannte Care-Arbeit einfach nur ein Ausbeutungsverhältnis und deswegen grundsätzlich unfeministisch?
Also ich finde, wenn man sieht, ich bin ja in einer ganz privilegierten Situation. Ich sitze hier in Deutschland, mir passiert nichts und ich hatte oder habe Eltern, die mir erzählt haben, ich kann alles machen in meinem Leben und Hauptsache ich streng mich an und dann habe ich bestimmt noch 500 andere Privilegien, die andere nicht haben, aber ich glaube fest daran, dass Leistung sich irgendwie auszahlt und lohnen muss, weil das der beste Antrieb für alle ist, für ehrlicherweise alle benachteiligten Gruppen, ob das jetzt Frauen, wenn sie denn so benachteiligt sind oder Menschen, die in dieses Land kommen. Und deswegen glaube ich, das ist das Fairste, was man machen kann, Leistung zu belohnen, weil wenn sich Leute anstrengen, ein Risiko eingehen und es wird belohnt, ist es viel fairer als alles andere. Deswegen jetzt davon zu sprechen, dass der Kapitalismus mich ausbeutet oder Frauen grundsätzlich ausbeutet. Ich weiß gar nicht, was mir dazu einfallen soll. Sehe ich absolut nicht so. Das ist alles an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Mhm. Und es ist auch ich finde es wahnsinnig paternalistisch. Also das drückt ja eine Frau auch in die Position zu sagen, naja, die schafft es jetzt nicht, der müssen wir jetzt besonders helfen, die ist vielleicht nicht so durchsetzungsstark und die schafft das alles nicht. Und was ist das für ein Frauenbild? Und auch was ist es ehrlicherweise für ein Menschenbild?
Ja, das Menschenbild könnte man vielleicht auch auf den Begriff Gleichstellung ganz gut legen, weil der hängt damit ja auch zusammen. Und der hängt auch zum Beispiel mit der Debatte über den Gender Pay Gap zusammen in der Hinsicht, weil Gleichstellung ja doch schon sowas wie Gleichmacherei ist von etwas, was, sei es aus Sozialisationsgründen oder wie auch immer, eben in Teilen dann doch unterschiedlich ist, weil, du hast schon richtig gesagt, Frauen gehen vielleicht eher auch Berufen nach, die mehr mit Personen zu tun haben und weniger im ersten Moment dem großen Geld. Und da würde mich interessieren, du hast jetzt ja auf Twitter auch zum Beispiel geschrieben, du fühlst dich von Bärbel Baas nicht unbedingt repräsentiert, auch wenn sie sich für Gleichstellung eben einsetzt. Erstens, wieso nicht? Und zweitens, bist du etwa jemand, der die krude Ansicht auch vertritt, durch einen Mann repräsentiert werden zu können?
Ja, also das hängt, glaube ich, ein bisschen damit zusammen, wie sehr man, wie sehr das Geschlecht für einen selbst tagtäglich, wie Rollen oder Charakter definiert, definierend das ist. Wenn man sich relativ viel damit beschäftigt, dass man ein Mann oder eine Frau ist, finde ich es immer wahnsinnig toxisch, muss ich sagen, weil ich finde, man ist viel, viel mehr als irgendwie ein Geschlecht, für das man nun wirklich gar nichts kann. Und wenn man sich damit den ganzen Tag beschäftigt, finde ich es schwierig. Und auch wenn man denkt, dass nur das persönliche Ebenbild, was es hoffentlich nicht gibt, ehrlicherweise, einen repräsentieren kann. Und deswegen finde ich jede Art von Quoten bei der Parlamentsbesetzung, Quoten generell, aber Parlamentsbesetzung, absolut bescheuert. Weil was habe ich mit Bärbel Baas zu tun? Nichts. Also das bei ihr das gleiche Geschlecht beim Zeugungsakt rauskam wie bei mir, ist höhere Gewalt oder der Natur überlassen gewesen. Aber das heißt nicht, dass sie in irgendeiner Weise Ideale oder politische Ziele vertritt, die ich auch vertreten muss und mich dadurch besser repräsentiert.
Wie ist das Ziel der Gleichstellung eigentlich mit der Meinung kompatibel, dass es mehr als zwei biologische Geschlechter geben soll?
Oh Gott, auf diese Diskussion will ich mich gar nicht einlassen.
Auch legitim, ich glaube, das ist toxisch genug.
Ja,
ja das sind natürlich, das macht das größere Bild wieder auf, weil es so von diversen Widersprüchen geprägt ist. Das Denken rund um Gleichstellung und diesen ganzen Begriff, den wir ja gerade versuchen zu umreißen. Ja, was am Frauentag selbst nochmal aufgefallen ist, wir waren schon eben dabei, beim Begriff von, was weiß ich, TERFs und Flinter und so weiter. Und am Weltfrauentag hat man dann diverse Interviews gesehen. Die haben natürlich auch meinetwegen ihre Berechtigung, dass eine Tessa Ganserer in der Taz ein Interview zum Frauentag gibt, eine Georgie Kellermann beim Stern. Am 31.03. wäre zum Beispiel auch Welttranstag, glaube ich, oder Tag der Transsichtbarkeit. ich halte von diesem ganzen symbolischen Kram von vornherein nichts. Aber warum gibt es denn überhaupt so viele selbsternannte Leitmedien, meiner Meinung nach, die selbst an diesem Tag den Frauen nicht unbedingt den Raum geben? Weil das fällt in manchen Debatten ja doch auf.
Ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert. Es ist so, dass man sich in einer Redaktion fragt, wenn man sich sowas fragt, was können wir tun? Und das fragt sich ein Unternehmen ehrlicherweise auch. Was können wir an diesem Tag tun? Irgendwie ist da jetzt so der selbst wahrgenommene Druck der Öffentlichkeit da. Man muss sich da irgendwie positionieren. Und da hat man wahrscheinlich in den letzten 5 Jahren beschlossen, man lässt da irgendwie starke Frauen und starke Stimmen und Powerfrauen und wie sie alle heißen zu Wort kommen. Und dann hatte man die irgendwie genug befragt und dann ist man jetzt zum nächsten Thema gegangen. Also ich würde das gar nicht so hochhängen und finde das auch okay, wenn sich so jemand äußert. Ich fand die interessant, ehrlicherweise, die Äußerung von Georgine Kellermann. Das Zitat war ja so, jeder Tag sollte Frauentag sein. Und da frage ich mich so, also das ist so ein Spruch, den habe ich am Muttertag zu meiner Mutter immer gesagt, jeder Tag ist Muttertag, so. Und dann habe ich trotzdem die Spülmaschine wieder nicht aufgeräumt oder ausgeräumt und den Tisch nicht abgeräumt. Und das ist so, das ist einfach so blöd und so plump und so vollkommen egal. Und ich finde diese Egalheit ja eigentlich das, was mich so aufregt, weil es gibt ganz viele Dinge, die nicht okay sind. Also wenn man sich anguckt, wie hoch irgendwie oder wie viel wahrscheinlicher es ist, dass eine Frau Opfer häuslicher Gewalt wird als ein Mann zum Beispiel, dann gibt es ja durchaus Themen, die man angehen müsste. Aber dann an so einem Tag zu sagen, jeder Tag ist Frauentag, so wem bringt das was? Also einer Frau, einer Transfrau, Mann, ein Kind, eine Mädchen, wer hat was davon?
Wir haben jetzt viel gesprochen über alles, was du in deinen Artikeln und so weiter geschrieben hast. Und dann hast du aber häufig auch davon gesprochen, dass es dich nervt, wenn das alles ins Private geht. Und deswegen frage ich dich, wie feministisch ist denn dein privater Alltag eigentlich? Wie feministisch lebst denn du? Also ich will darauf hinaus, dass du einfach mal schilderst, was dich denn daran stört, wenn das Feministische ins Private geht.
Mich stört das gar nicht. Ich finde ehrlicherweise, dass jeder für sich selbst auskämpfen muss, wie häufig er die Spülmaschine ausräumt und wie häufig er die Fenster putzt. Und das kann er mit seinem Partner oder seiner Partnerin selbst vereinbaren. Ich finde das vollkommen okay. Und es steht mir auch nicht zu beurteilen, zu sagen, irgendwer dürfe irgendwas nicht oder es sei unfeministisch, zu sagen, Vollzeitmutter zu werden. Ich finde eher, dass sich jeder das selbst überlegen muss, das ist eine individuelle Entscheidung. Was mich eher stört, ist, dass man dieses ganze Private und die privaten Entscheidungen zu so einem politischen Statement hochjazzt. Ja. Weil ich glaube, häufig ist es viel banaler. Wir sind gar nicht so solche Genies, die wir mal glauben zu sein. Und wir sind auch nicht so wahnsinnig wichtig in der Zeitgeschichte, um aus jedem Akt, den wir irgendwie oder jeder normalen Tätigkeit, die Tätigkeiten, die unsere Tage füllen, einen politischen Akt zu machen. Und deswegen glaube ich, ist es, kann ich gar nicht sagen, was in meinem Alltag irgendwie wahnsinnig feministisch oder unfeministisch ist, weil eigentlich führe ich mein Leben so, wie ich es führen will. Und daran ist es weder so oder so, ehrlicherweise.
So ein bisschen, was ja auch bei dir oft fällt, ist der Begriff des Gratismut oder die Gratismutigen. Und da sehe ich mich auch ganz gut wieder, weil man merkt ja schon, und das ist ja auch erstmal was Positives, dass sich möglichst viele für Frauenrechte einsetzen wollen. Und du hast auch eben schon absolut korrekt gesagt, die häusliche Gewalt, ich glaube, gerade durch Corona ist auch die häusliche Gewalt echt nochmal angestiegen. Lässt sich, glaube ich, auch alles belegen. Und heute hört man viel von, wir bräuchten zum Beispiel auch mehr männliche Feministen und so weiter. Dabei habe ich den Eindruck, gerade in dieser Bubble, die das predigt, sind viele Männer sowieso schon Feministen oder würden sich sowieso so bezeichnen. Ist da immer, oder erkennst du da auch so ein Stück Gratismut an, dass es so ein bisschen zum Lifestyle wird, vielleicht auch in der eigenen Gruppe vielleicht auch dann sich als Feminist zu bezeichnen und das vielleicht gar nicht so richtig auszustrahlen in der Realität?
Also ich finde ja, es ist ja schon jeder, der irgendwie unser Grundgesetz gut findet,
genau,
ja, und Gleichberechtigung unterschreiben würde, finde ich, ist schon Feminist. Also mehr braucht es, finde ich, nicht. Deswegen finde ich jetzt das mit diesen Labels, da kann sich ja jeder so nennen, wie er will. Das ist ja zum Glück jedem freigestellt. Ich habe aber schon ein bisschen das Gefühl, und es fing, glaube ich, das ist fing 2015, 2016 an, als dann irgendwie Schauspieler rumliefen mit I'm a Feminist-T-Shirts. Und das irgendwie wahnsinnig progressiv war. Und ich finde, das jetzt so zu belächeln, das kann man jetzt irgendwie belächeln. Ich finde, dass damals war das schon irgendwie so halbwegs neu. Natürlich ist es wahnsinnig gratismutig, wenn da, oder ja, ich finde, gratismut ist auch so ein komisches Wort. Aber das ist schon so, das ist natürlich irgendwie nicht wahnsinnig mutig. Aber was ist schon mutig? Also wir begeben uns, wenn wir in so einer in einer Gesellschaft leben wie hier, in westlichen Gesellschaften, wann sind wir schon wahnsinnig mutig? So mutig ist man wahrscheinlich, wenn man gegen eigene Ängste und so ankämpft oder äußere Umstände. Aber deswegen, ich glaube, dieses, was ich vorher meinte, dass man sich so selbst hochstilisiert und Parameter an sich ansetzt, wie irgendwie Mut oder irgendwas wahnsinnig Politisches zu machen, braucht's gar nicht. Also darum geht es mir gar nicht so sehr. Ich habe aber schon das Gefühl, um auf diese Feministen, LinkedIn-Daddy-Papas zurückzukommen, dass es schon auch dort zu dieser Verhaltensweise gekommen ist, dass man sich da jetzt als irgendwie Ally tituliert und erzählt, wie feministisch man ist, weil man jetzt irgendwie Elternzeit nimmt und dann ist man da 6 Monate und kümmert sich ums Kind und das ist wahnsinnig toll. Und dann fragt man sich so, ja, schön, wo sind denn, also zum Glück sehe ich nicht so viele Frauenposts darüber, die mir erzählen, wie erhellend es ist, eine Kinderwindel zu wechseln, weil ich finde es bei beiden Sachen nicht so erhellend, ehrlicherweise. Und ich habe auch da so ein bisschen das Gefühl, es funktioniert halt, weil die Leute wollen es halt hören. Die finden das halt irgendwie super, wenn da so 2 Mitte-Puppies durch Mitte laufen, sich die Fingernägel lackieren und sagen, oh, das ist jetzt ganz mutig, ich gehe hier aus Konventionen raus und ich weiß gar nicht, wie es ist, eine Frau zu sein und ich falle auf die Knie vor ihr und bedanke mich, weil sie hat so ein belastendes Leben. Und ich denke so, ja, dann mach doch das Leben weniger belastend und kümmere dich um irgendwas und quatsch nicht in einem Podcast rum. Das ist jetzt auch alles wahnsinnig zynisch von mir. Aber es ist so, es geht halt wahnsinnig viel um die Darstellung von irgendwelchen Labels und gar nicht so sehr ums Machen. Aber wenn es das nicht gäbe, hätte ich nichts zu schreiben.
Ja, zum Abschluss wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen versöhnlich werden. Wir haben uns jetzt viel zynisch über Sachen lustig gemacht, aber was muss denn deiner Meinung nach wirklich getan werden? Was braucht der heutige Feminismus? Reicht unser Grundgesetz oder gibt es jetzt in Deutschland zum Beispiel patriarchale Strukturen, die wir aufbrechen müssen, oder müssen wir eher in andere Länder schauen und sagen, hier, da müsste das und das getan werden, da müsste das gefördert werden?
Also wenn ich mir so angucke, es gibt ja diese, die ging auch zum Frauentag rum, diese, müsst ihr nochmal raussuchen, diese Statistik, die im Economist war, der Einbruch von Frauenkarrieren, wenn sie ein Kind bekommen, und dass es kaum eine Frau schafft, es wieder auf dieses Level zu bringen, oder Männer aufzuholen, die mit gleichen Voraussetzungen gestartet haben. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall etwas, woran man arbeiten muss, weil es kann ja nicht, wir machen uns dann immer lustig über diese Bilder von der Münchner Sicherheitskonferenz, wo da nur Männer in einem Raum sitzen, und es kann, ist ja wahnsinnig lustig, aber das kann ja nicht der Zustand sein, so. Und ich glaube schon, dass es eben, und das ist eben das Problem, viel komplizierter und viel vielschichtiger ist. Man muss da, glaube ich, schon an Strukturen ran. Warum, und oh, da geht es um ganz langweilige Sachen, ehrlicherweise. Warum kann man sein Kind nicht nach 3 Monaten in den Kindergarten bringen? So, warum geht das in Deutschland nicht, wenn man wieder Lust hat zu arbeiten? Warum muss man da irgendwie zu Hause sitzen und es gibt Elterngeld? So. Ja, man kriegt, wenn man einen Kindergartenplatz bekommt, ist der wahnsinnig teuer. Also ich glaube, um solche Sachen geht's tatsächlich. Ich glaube, Unternehmen machen da schon wahnsinnig viel, muss man sagen. Auch ohne Quoten und dergleichen zum Glück. Aber ich glaube, da geht's politisch auch wirklich darum zu überlegen, gibt's genügend Betreuungsplätze. Ich glaube, das ist der einzige Weg, den man irgendwie gehen kann. Oder wieso werden alleinerziehende Frauen mit Kindern so viel schlechter gestellt? Also es kann ja nicht sein, dass man irgendwie einen Partner haben muss und die Familie im Umfeld, um dann Karriere zu machen, oder ein Unternehmen aufzubauen. Das ist ja vollkommen bescheuert.
Es ist halt auch leider problematisch, dass aus einer reinen Effizienzsicht, wenn ich Unternehmer bin, es weniger Sinn macht, eine junge Frau einzustellen, die eventuell schwanger werden könnte in den nächsten Jahren, als einen jungen Mann.
Genau. Und ich glaube, das ist etwas, also da muss man tatsächlich gucken, und das ist am Schluss ja die Betreuung. Also da kann man jetzt irgendwie den ganzen anderen Quatsch noch, und die sollten auch schon alle gleich bezahlt werden für den gleichen Job. Aber es geht ja wirklich darum.
Ja.
Sehr versöhnlich.
Sehr versöhnlich. Ja, mit diesen mehr oder weniger persönlichen Worten bedanken wir uns erstmal ganz herzlich bei dir, Franziska, dass ja, du bei uns zu Gast warst. Hat uns erstmal großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank.
Genau, und dann wünschen wir euch morgen einfach nur noch schöne Ostern, und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Benni, wollen wir den Gast diese Woche ankündigen?
Ja, ist ja schon sicher.
Also, ist schon sicher. Vince Ebert ist nächste Woche bei uns. Da freuen wir uns sehr drauf.
Ja, definitiv. Und aber allen anderen sei natürlich auch nochmal die letzte Folge oder die letzten Folgen ans Herz gelegt. Die letzte mit Helene Bubrowski von Table Media. Davor aber auch Pauline Voss, wo wir so ein bisschen die Wokeness zerstückelt haben, in Anführungszeichen. Und genau, ansonsten hören wir uns nächste Woche ganz klassisch wieder.
So ist es. Bis dann. Tschüss.